Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Fans der Patriots, zu einer weiteren Episode vom Fullback Dive, dem Podcast rund um die Patriots. Folge 8 mit dem Titel You are not a Wizard, Harry. Und warum die Episode so heißt, klären wir gleich. Zunächst aber mal Intro.
Jakob Johnson, the fullback for the touchdown.
Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns ja jetzt etwas länger nicht gehört hier in diesem schönen Podcast. Falls euch noch an die letzte Episode erinnert, die möchte ich euch nochmal wärmstens an dieser Stelle ans Herz legen. Episode 7, der Draft-Recap der Patriots, zusammen mit Jan vom Triple Option Blog. Eine wunderbare Episode, hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihm über Football und über die Draft-Class der Patriots zu reden. Hat bei mir einen guten Eindruck hinterlassen. Er hat die Draft-Class der Patriots doch sehr positiv bewertet. Und falls ihr noch ein bisschen Insights zu den Spielern wollt, die wir da gedraftet haben, lege ich euch diese Episode nochmal wärmstens ans Herz. Wir haben wirklich viel über die Draft-Class gesprochen. Ein paar richtig coole Impressions, die er mir auch noch geben konnte. Coole Insights, die er mir geben konnte. Und ich kann euch nur empfehlen, hört euch die Episode an. Es war mir ein Fest. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß mit ihm gemacht. Und da könnt ihr sicherlich auch noch das ein oder andere über die Draft-Class der Patriots lernen. Ja, warum es bei mir in den letzten Wochen so ein bisschen ruhig war, ist einfach folgendes. Ich bin umgezogen. Ich habe endlich meine erste eigene Wohnung bezogen quasi, oder was heißt meine erste eigene Wohnung? Ich wohne ja nicht alleine, sondern auch mit meiner wunderbaren Freundin zusammen. Und ja, das hat in den letzten paar Wochen unsere ganze Aufmerksamkeit gefordert. Man kennt es ja, der ein oder andere, der vielleicht schon mal umgezogen ist, weiß ja, dass das immer mal gerne in mehr Arbeit ausartet, als man sich eigentlich denkt. Aber wir sind jetzt mittlerweile gut angekommen und so begrüße ich euch quasi hier mehr oder weniger aus meinem neuen Studio, beziehungsweise meinem neuen Arbeitszimmer mit dieser Folge. Ja, aber es gab ja in letzter Zeit auch gar nicht so viel zu bereden, wenn man mal ehrlich ist. Die Offseason war sehr ruhig und ist jetzt an dem Punkt angekommen, nach dem Draft-Hype und alles, was da im Vorfeld passiert ist, ist jetzt natürlich so ein bisschen genau der Knick in der Offseason, wo es halt wirklich nochmal komplett ruhig wird. Die Spieler sind im Urlaub, die Minicamps sind gerade gelaufen. Jetzt ist halt wirklich nochmal die Zeit, quasi das Luftholen vor dem großen Sprung, der dann im Juli jetzt oder dann in ein paar Wochen beginnt, wenn die Trainingscamps starten, die Preseason beginnt und wir dann endlich wieder Regular Season Football erleben im September. Ich habe echt Bock auf die neue Saison. Ich kann es auch kaum erwarten, dass es endlich wieder Football ist. Und umso mehr freue ich mich, dass ich mal wieder ein paar Themen gefunden habe, über die ich mit euch reden kann. Auch Patriots-Themen vor allen Dingen, weil da ist ja in den letzten paar Wochen ein bisschen was passiert. Ja, fangen wir mit einem Thema an direkt, was so ein bisschen für eine Kontroverse auch gesorgt hat oder was eigentlich schon seit 2 Jahren eine Kontroverse im Team der Patriots ist. Die Wide-Receiver-Position. Ja, wir kommen von dem Thema nicht los. Und in allererster Linie der Mann namens N'Keal Harry, den wir vor zwei Jahren gedraftet haben, nämlich im Draft 2019 von Arizona State. Ihr erinnert euch vielleicht, in der ersten Runde Pick 32 und ja auch Erstrunden-Wide-Receiver, Erstrunden-Picks generell, das ist ja immer schon, von denen wird ja immer viel erwartet. So auch von N'Keal Harry, den man damals als ja, Physical Receiver gedraftet hat. Der Typ ist groß, der bringt ein bisschen was mit auf die Waage. Und der war im College immer ein sehr, sehr guter Possession Receiver. Dem hast du den Ball hingeworfen, einen 50-50-Ball. Er ist hochgegangen, hat sich den geschnappt und hat ihn runtergezogen. Sowas ist halt eine Sache, die fehlte den Patriots, vor allem dann nach dem Abgang von Rob Gronkowski, einfach einen Possession Receiver zu haben, dem du den Ball hinschmeißt und der sich das Ding irgendwie runterpflückt. Und die große Hoffnung war, als man diesen Draft-Pick getätigt hat, dass N'Keal Harry genau das werden kann, nämlich einer, der für Contested Catches da ist. Einen, den du mal auch tief, der kann auch tief laufen, den du auch tief mal anspielen kannst und der holt sich dieses 50-50-Ding im Duell mit dem Cornerback aus dem Himmel. Aber ja, von der anfänglichen Euphorie blieb dann auch nicht viel übrig. Denn mittlerweile ist es so, dass 2 Seasons für N'Keal Harry im Team der Patriots ins Land gegangen sind. Und naja, die Erwartungen nicht erfüllt zu haben, ist fast schon wohlwollend ausgedrückt. Denn bisher war sein Stint mit den Patriots eigentlich eine reine Enttäuschung. Das gipfelte dann im Grunde damit, dass wir jetzt Mitte der letzten Woche ein Statement vom Berater des Wide Receivers bekommen haben, in dem er ganz klar einen direkten Trade-Gesuch an das Team der Patriots richtet und im Grunde sagt, ey, Leute, entweder ihr schenkt, wir haben euch immer versucht zu vertrauen, wir haben gehofft, dass ihr uns dieses Vertrauen auch entgegenbringt. Und anscheinend ist dem fast, anscheinend fühlt er sich, als wäre ihm dieses Vertrauen nicht entgegengebracht worden. Und jetzt fordert man einen Trade und am besten noch, dem Wortlaut nach, vor dem Start des Trainingscamps bei anderen Teams. Also am besten noch in den nächsten paar Wochen. Und ja, das ist ein Thema, das ist bei vielen in der Patriots-Fanbase nochmal ein bisschen sauer aufgestoßen. Warum? Da gehe ich jetzt nochmal ein bisschen drauf ein. Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, er war ein Erstrundenpick, Pick 32 zwar, aber immer noch ein Erstrundenpick, von dem man sich natürlich auch zu dem Zeitpunkt erhofft hat. Und das war in der Saison nach dem Gewinn des Super Bowls gegen die Rams 2018. Nein, 2019 war es natürlich, aber in diesem Draft, also zu Beginn der Saison 2019, wie das ja immer so manchmal ist, mit den Jahreszahlen der NFL-Saisons, hat man da gehofft, nach dem Abgang eben von einem Rob Gronkowski, Danny Amendola war nicht mehr da, Chris Hogan war nicht mehr da plötzlich und man hat halt versucht, man hat wieder Leute fürs Wide Receiver Core gesucht. Julian Edelman wurde auch zu dem Zeitpunkt schon nicht jünger und man hat eben versucht, das Beste daraus zu machen. Kam dann natürlich eben mit hohen Erwartungen, aber seine Rookie-Saison, die war gleich auch schon enttäuschend, weil er war erstmal vom Start, also war aus dem Trainingcamp, kam er verletzt raus, konnte nicht spielen. Fiel dann halt tatsächlich eher durch Nichtleistungen als durch Leistung auf, weil er halt verletzt war. Knöchelverletzung, am 2. November erst von IA aktiviert. Für einen Aufreger hat er dann tatsächlich gesorgt, nämlich im Spiel gegen die Kansas City Chiefs in Woche 14. Hat dann einen super Touchdown meiner Meinung nach erzielt. Sich den Ball geschnappt, losgelaufen, an der Sideline entlang, in die Endzone gedived. Geiles Teil. Aber ja, da hatten die Refs dann doch was dagegen. Haben dieses Ding zurückgepfiffen. Bis heute verstehe ich zum Verrecken nicht, warum. Also das war meiner Meinung nach ein absoluter blown call, aber volle Kanne, denn die glaubten, der wäre out of bounds gewesen, obwohl auf den Videotapes, die meiner Meinung nach auch die Refs gesehen haben müssten, ganz klar zu sehen war, nee, der Fuß von ihm war noch in bounds. Dieser Touchdown hätte eigentlich zählen müssen. Am Ende hat man das Spiel verloren und das war dann natürlich ein extrem bitterer Beigeschmack, vor allem gegen einen Rivalen wie Kansas City, die einem jetzt so in den letzten paar Jahren nach und nach den Rang in der AFC abgelaufen haben. Und ja, das war dann einfach kein cooler Moment, hat ihm aber dann so ein bisschen Bekanntheit auch gereicht. Man hat damals eigentlich auch gehofft, dass das jetzt so ein bisschen auch die Initialzündung dann war und er dann auch kontinuierlich bessere Leistung zeigt, aber das sollte halt nie so wirklich kommen. In dem Spiel hat er sich dann bei dieser Aktion auch noch verletzt, hat dann auch ein bisschen wieder gefehlt und kam dann auch wirklich nicht so richtig in Tritt. Und am Ende stand dann für seiner Rookie-Saison nur enttäuschende 12 Receptions, knapp über 100 Yards, 102 Yards und nur 2 Touchdowns zu Buche. Und das ist vor allem schlecht, wenn man sich mal anguckt, was in derselben Zeit Leute wie DK Metcalf, wie AJ Brown, die aus demselben Draft kamen, gezeigt haben. Und da muss man dann auch einfach sagen, verglichen mit dem, was da noch an Receiver-Talent aus dem Draft kam, war ein Keel Harry sicherlich derjenige mit den meisten Erwartungen, der aber am größten enttäuscht hat. Das kann man schon so sagen. Und ich würde ihn auch mittlerweile, obwohl ich habe den Typen eigentlich echt gefeiert und habe echt gehofft, dass er sich durchsetzen kann, aber ich würde den mittlerweile auch leider ganz klar als Bust bezeichnen. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist Meckern auf hohem Niveau. Wie viele Erstrunden-Picks in den letzten 10, 20 Jahren alleine sind absolute Busts gewesen, die auch vielleicht noch viel höher gepickt worden sind als ein Keel Harry an Pick 32, wo dann teilweise schon das Talentniveau auch deutlich abnimmt. Aber im Großen und Ganzen muss man halt sagen, gerade wenn man betrachtet, was danach noch für Leute vom Board gegangen sind, also wirklich so ein AJ Brown und DK Metcalf alleine, Terry McLaurin ist in diesem Draft noch vom Board gegangen und das erst in der 5. Runde, also man hätte noch tiefer im Draft auch noch viel besseres Receiver-Talent bekommen können. Und man hat mit Jacoby Myers einen undrafted Free Agent gesigned, der deutlich, deutlich besser performt hat, auch schon in seiner ersten Season, als das in Keel Harry getan hat. Und von daher, also muss man wirklich sagen, dass das auch definitiv dazu beigetragen hat, dass sein Standing in den letzten Jahren, in den letzten beiden Jahren, die ja seine ersten beiden Jahre in der NFL war, nicht gut getan haben und er da absolut nicht das Niveau gebracht hat, was man von ihm eigentlich sich erhofft hatte. Was dann noch dazu kam, und das ist auch eine Sache, die wird dabei, glaube ich, immer ein bisschen teilweise auch vergessen, dass er anscheinend von Tom Brady nicht das Vertrauen genossen hat, was er hätte genießen sollen, meiner Meinung nach. Auch Leute wie Jacoby Myers, der gerade neu ins Team kam. Und man hat eben in dieser Saison auch gesehen, es wurde ja viel auch kritisiert. Man ist zwar trotzdem in die Playoffs gekommen, aber man merkte halt durch die ganze Saison hinweg, dass die Offense nicht so richtig geklickt hat. Brady war nicht schlecht, er hat gar nicht schlecht gespielt, aber du hast halt immer wieder gemerkt, wow, also da funktioniert doch so einiges nicht in der Abstimmung zwischen den Receivern und Tom Brady. Und es hat immer wieder so ein bisschen durchgeklungen, als hätte Brady auch das Vertrauen in die Rookie-Receiver und in die unerfahrenen Receiver vermissen lassen und sich deshalb nicht getraut, die anzuspielen, oder dass man deshalb auch nicht so richtig aufeinander gekommen ist. Und das hat meiner Meinung nach auch dazu beigetragen, dass N'Keal Harris Karriere so ein bisschen noch aus dem Torfahren stecken geblieben ist. Ich will ja jetzt Tom Brady nicht als alleiniges Merkmal nehmen, warum N'Keal Harris in der NFL nicht angekommen ist. Aber es ist natürlich einerseits ein bisschen schade, dass man es nicht zumindest mal versucht hat anscheinend, auch aus Quarterback-Sicht. Aber andererseits spricht es natürlich auch ein bisschen Bände, wenn ein Quarterback dir nicht vertraut. Aber wie gesagt, ich bin da irgendwo so der Meinung, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ich glaube, dass es halt einerseits so ein bisschen seine fehlenden Leistungen waren, andererseits aber halt auch so ein bisschen das nötige fehlende Vertrauen von einem Tom Brady, weswegen es da halt nicht geklickt hat. Von Jahr 2 hatte man sich dann doch schon ein bisschen mehr erhofft. Natürlich waren da noch deutlich mehr Ungereimtheiten, aber es waren deutlich mehr Unsicherheiten im Team. Man hat Tom Brady verloren, dann kam Cam Newton. Und man hat so ein bisschen gehofft eigentlich, dass es so ein bisschen den Second Year Leap macht und vielleicht dann auch dazu beitragen kann, dass die Transition von Tom Brady auf Cam Newton, so stark sie ohnehin schon ist, aber vielleicht ein bisschen abzufedern ist. Ja, was dann natürlich daraus geworden ist, müssen wir gar nicht drüber reden. Wir wissen ja alle, die Saison war, nennen wir es mal abenteuerlich at best, 7-9. Für Patriots-Verhältnisse vor allem in den letzten 20 Jahren eine herbe Enttäuschung. Und vor allem hat auch eine N'Keal Harris wieder nicht so wirklich das gezeigt, was er eigentlich zeigen sollte. Das mag auch jetzt daran liegen, dass Cam Newton sicherlich nicht Tom Brady ist, aber dieselben Struggles waren auch mit Cam Newton da. Und auch wenn Cam Newton sicherlich vor allem durch seine Covid-Erkrankung, aber durch seine generelle eher schlechte Leistung nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass N'Keal Harris ein bisschen leichteren Job hat, so gesehen, hat N'Keal Harris halt auch nicht viel bieten können, um Cam Newton vielleicht auch ein bisschen die Hand zu geben. Also es war halt auch nicht diese Leistungssteigerung erkennbar. Er hat zwar quasi dreimal so viele Receptions gehabt, nämlich 33, auch dreimal so viele Yards, fast genau sogar 309 Yards, aber nur 2 Touchdowns. Sein bestes Spiel gegen die Seahawks, einen Touchdown von Jarrett Stidham gefangen gegen Kansas City. Das war auch ein totales Scheißspiel, sagen wir so, wie es ist. Allein schon, weil Cam Newton eben Covid hatte, das Spiel trotzdem stattfinden musste, wie Kansas City lange, lange sogar defensiv im Zaum gehalten haben. Und dann hat man halt zwar trotzdem höher als verdient verloren, weil Brian Hoyer und Jarrett Stidham meiner Meinung nach keine fähigen NFL-Quarterbacks, sondern eher Backup-Niveau haben. Aber ja, es ist halt wieder nicht gut gelaufen. Und der Second-Year-Leap ist ausgeblieben. Es war eher noch ein auf die eh schon schlechte Rookie-Season noch ein Sophomore-Slump obendrauf, obwohl er sich statistisch verbessert hat, waren aber dieselben Probleme nach wie vor zu sehen. Und damit war dann auch am Ende des Jahres klar, okay, da muss jetzt langsam was kommen und sonst wird das nichts mehr. Vor allem, wenn man die Gesamtheit des Patriots Wide Receiver Corps betrachtet, ist es eigentlich sowieso schon nicht schwer, aus dieser Gruppe hervorzustechen. Jacoby Myers hat das ein bisschen für sich genutzt. Der war in dieser Saison deutlich besser. Man hat ihm gemerkt, der kommt ein bisschen besser im Tritt. Der versteht das System so langsam. Er hat einen Touchdown-Pass geworfen auf Cam Newton. Also der hat sich da so ein bisschen hervorgetan in einem Wide-Receiver-Core, was halt dann auch durch das Fehlen von Julian Edelman und jetzt sein Karriereende eben natürlich noch beschissener aussah, als es ohnehin schon ist. Aber N'Keal Harris hat diese Chance halt auch leider nicht nutzen können, weil es ihm dann auch einfach irgendwo am Talent oder an dem nötigen Biss mangelt, sich aufs NFL-Niveau hochzukämpfen. Vielleicht schaden kann das auch gar nicht, aber was mir halt in der ganzen Betrachtung extrem missfällt, ist eben, jetzt kommt er mit einem Trade-Request und sagt so, ja, ey, komm hier, New England ist alles scheiße, ich will hier weg. Und ich finde, das passt einfach nicht zu dem, was er bisher in New England geleistet hat. Bei weitem nicht. Man muss auch mal so sehen, er hatte die Chance, in Jahr 1 prinzipiell sich hervorzutun. Das hat er natürlich aufgrund von Verletzungen nicht geschafft. Aber mir fehlt trotz allem halt immer so ein bisschen auch der Aha-Moment, wo man halt merkte, okay, der Junge hat richtig Bock, der will das, der arbeitet einfach hart an sich. Das ist mir nie so richtig irgendwie in den Sinn gekommen, dass er halt wirklich stark versucht, auch von mir aus es zu erzwingen, besser zu sein. Das war irgendwie nie so der Fall. Das ist immer, erst immer so ein bisschen nebenher gelaufen, man hat mal ein bisschen Improvement gesehen, dann mal wieder nicht und ja, es war einfach am Ende nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, man hat da irgendwie so den unbedingten Drang von ihm gespürt, auch seinem Standing irgendwo gerecht zu werden. Oder er war einfach zu limitiert. Das vermag ich ja nicht sagen. Ich finde es am Ende des Tages einfach mega schade, dass jetzt dieser Trade-Request kommt, weil ich hätte halt gehofft, dass er vielleicht zumindest in diesem Jahr noch eine Chance kriegt. Sicher weiß ich auch, er hätte vor der Saison definitiv auf dem Prüfstand stehen müssen auch. Und es war sicherlich auch eine Sache, ob er das Roster überhaupt packt, ob er im 53-Mann-Roster dabei ist. Da kam ja jetzt auch aus dem Minicamp teilweise Berichte, dass er da mehr so am unteren Ende der Rang- und Hackordnung steht. Jetzt hat man noch, wie heißt er, Devin Ross gesigned. Man hat noch Isaiah Zuber in der Hinterhand. Man hat Nelson Agholor und Kendrick Bourne verpflichtet. Man hat einen Jacoby Myers, der meiner Meinung nach quasi nur noch auf das Breakout hier wartet. Und ich hoffe, er hat es dieses Jahr. Und für Nikhil Harry ist da plötzlich auch gar kein Platz mehr in diesem Wide Receiver Core. Da muss er jetzt schon echt kämpfen. Für mich wäre jetzt einfach die Chance gewesen, dass er diese Saison nochmal zeigen muss im Trainingscamp, ey, es ist Konkurrenz da. Und wenn er es schafft, durch Leistung zu überzeugen, dann hat er diesen Roster-Spot auch verdient. Aber jetzt dieser Trade und dann zu sagen, ja, ich will jetzt doch einen Neuanfang nach 2 Jahren in New England, ohne wirklich das gezeigt zu haben im Großen und Ganzen, finde ich ein bisschen frech, ehrlich gesagt, und hat ihn in meiner Meinung auch so ein bisschen sinken lassen, weil klar kann ich ihn verstehen irgendwo auch, dass er vielleicht mit nochmal einem Neustart auch ja ein bisschen vielleicht seine Karriere nochmal erneuern kann, aber im Großen und Ganzen finde ich es schon ein bisschen belastend, ehrlich gesagt, dass er einfach so das Segel streicht und sagt, nee, komm, dann will ich zu einem anderen Team, anstatt wirklich nochmal diese Season, wo er noch auch, er ist ja noch 2 Jahre im Vertrag, also er hat dieses und nächstes Jahr noch Vertrag hier in New England. Und ich finde es ein bisschen bemerkenswert, auch die negative Art, dass er halt nicht dazu in der Lage zu sein scheint oder nicht bereit dazu zu sein scheint, diese Herausforderung nochmal anzunehmen in ein Jahr oder zwei und dann von mir aus auch ablösefrei zu wechseln. Vor allem muss man hier ganz klar auch sagen, der Trade-Value von ihm ist quasi non-existent. Wer nimmt denn jetzt noch einen quasi gescheiterten First-Round-Pick, von dem quasi offensichtlich ist, dass er nicht wirklich in der Lage zu sein scheint, sich da durchzubeißen und gibt dafür noch irgendeinen Wert her? Ich glaube, keiner. Das ist das Problem. Man kann jetzt einen Trade requesten, so viel man will, aber ich denke, dass am Ende des Tages kein Trade zustande kommen wird. Ich denke, das wird darauf hinauslaufen, dass er am Ende des Trainingscamps gecuttet wird und dann irgendwo anders unterschreiben kann. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil der Trade-Value ist, wie gesagt, quasi null. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man einen Player-Swap vielleicht sogar noch irgendwo hinkriegt. Ich habe auf Reddit tatsächlich ein paar Threads im NFL-Subreddit gelesen, wo einer vorgeschlagen hat, oder was im Patriots-Subreddit, ich weiß es gar nicht mehr, aber da hat einer vorgeschlagen, Andy Isabella von den Arizona Cardinals gegen Kill Harry zu tauschen, weil es einerseits college-technisch passen würde. Kill Harry ist von Arizona State. Ich glaube, Isabella kommt von der University of Massachusetts, also von UMass. Und ist auch bei den Cardinals trotz relativ großer Erwartungen auch nicht so richtig gut eingesetzt worden und zum Zug gekommen. Und man sagt halt, okay, so ein kleiner Andy Isabella, der wäre vielleicht genau das Richtige für System Belichick, so als kleiner Slot-Receiver. Sowas könnte ich mir vorstellen. Oder dass man vielleicht einen Pick-Swap in den ganz, ganz unteren Rounds des Drafts bekommt. Aber mehr wirst du für einen Kill Harry nicht mehr bekommen. Und deswegen ist es auch so schade, wie gesagt, dass er diese Herausforderung nicht nochmal annimmt, sondern sich jetzt anscheinend einfach aus dem Staub machen will. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich zu dem Thema sagen will und kann. Ich bin extrem enttäuscht von ihm, nicht nur spielerisch, obwohl ich eigentlich immer wieder gehofft hatte, dass er so eine Art Bounceback kriegt, aber jetzt bin ich auch noch menschlich von ihm enttäuscht, weil er wirklich meiner Meinung nach den vermeintlich einfacheren Weg herausnehmen will und dem Team damit noch nicht mal einen Gefallen tut, weil man für ihn im Prinzip keinen Gegenwert generieren kann durch seine schlechten Leistungen. Aber gut, kommen wir dann mal zu einem Thema, das ähnlich gelagert ist, aber nicht ganz so fatalistisch betrachtet werden muss, nämlich die Situation Stephon Gilmore. Ja, Stephon Gilmore, der wartet im Moment auf einen neuen Vertrag. Hat im Minicamp nicht teilgenommen, hat quasi einen Holdout gemacht, war nicht auf dem Platz, ist jetzt nichts Unübliches für einen Veteranen, aber in diesem Fall war es halt tatsächlich aus den Gründen, wie sie sind, er möchte einen neuen Vertrag haben. Und das ist völlig verständlich aus meiner Sicht, denn er ist mittlerweile für das, was er spielt, eigentlich komplett unterbezahlt. Ich glaube, er kriegt irgendwie sowas wie um die 7 Millionen per annum. Und das ist für einen Corner seines Formats eigentlich sehr, sehr wenig. Zu der Zeit, als er diesen Deal gekriegt hat, war das verdammt viel Geld für einen Corner, der eigentlich noch ziemlich unproven war, ist dann richtig eingeschlagen im System. Belichick, einer der besseren Free-Agent-Moves meiner Meinung nach. Ja, aber mittlerweile ist sein Kontrakt vor allem im Vergleich mit der Top 10 der Cornerbacks ziemlich abgesackt. Wenn man sich mal Jalen Ramsey anguckt, der da unangefochten auf Platz 1 steht, der teilweise der fast 20 Millionen Dollar pro Jahr bekommt, ist das schon sehr, sehr wenig. Und da kann ich ihn dann auch verstehen, dass er das dann auch so ein bisschen selber befeuert hat, nämlich mit einem Twitter-Post, wo er genau diese Rangliste der 10 bestbezahlten Cornerbacks in der Liga gepostet hat. So nachdem er gesagt hat, ey, guck mal, Jungs, da gehöre ich doch irgendwo rein, oder? Also wirklich, müsste doch verstehen, ich muss mehr Geld kriegen. Ne? Er hat letzte Season schon so ein bisschen einen Pay-Raise gekriegt, war dann natürlich leider verletzt, hatte so eine etwas kompliziertere Oberschenkelverletzung, die er nicht so ganz besiegt hat. Und da hat sein Play auch ein bisschen gelitten, aber trotz dessen war er meiner Meinung nach auch in der letzten Saison unter den Top-Cornern der Liga. Und das, finde ich, kann man auch trotz seines Alters noch mit einem neuen Vertrag auch honorieren, möchte ich mal sagen. Und am Wochenende hat er tatsächlich auch gesagt, in einem Interview mit einer Reporterin, mit der er telefoniert hat, es klang also danach, dass er definitiv auch in New England bleiben wollen würde, er aber dafür eben ein entsprechendes Gehalt verlangen würde. Und das finde ich völlig in Ordnung. Ich bin vor allem erstmal froh, dass er dem Team das nicht übel nimmt. Aber ich verstehe es auf der anderen Seite genauso, dass er Geld haben will. Und ich bin der Meinung und hoffe, dass man ihm dieses Geld auch bezahlt. Da habe ich nämlich noch eine andere interessante Anekdote. Wie ihr ja wisst, bin ich Mitglied im Go Pats Germany Fanclub, den wir in diesem Jahr gegründet haben, wo ich auch quasi Gründungsmitglied bin. Und wir hatten gestern eins unserer monatlichen Discord-Treffen. Und zu Gast war jemand aus dem englischsprachigen Raum, nämlich Miguel von @petscap auf Twitter. Den habt ihr bestimmt schon mal im Zusammenhang mit dem Patriots Cap Space auf Twitter gelesen. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, lege ich ihn euch sehr ans Herz. Es ist ein bisschen sehr nerdig, was er macht. Das gebe ich zu, auch Football-nerdig, weil viele von euch beschäftigen sich wahrscheinlich nicht sehr eingehend mit dem Salary Cap. Aber wenn ihr mal so ein bisschen mehr erfahren wollt, teilweise auch, wie sich so die Contract Structuren und was da eigentlich alles in den Patriots Salary Cap mit reinspielt, folgt Miguel sehr, sehr gerne auf Twitter. Er ist ein echt cooler Typ, er ist super drauf und gestern dieses Treffen war einfach, also dieses Discord-Meeting, was wir da hatten, das war einfach eine absolute Freude mit ihm. Und er hat auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, nämlich wir haben ihm Fragen gestellt und dann war natürlich auch die Frage da nach Stephon Gilmore, was ist denn jetzt mit dem, was machen wir jetzt mit ihm? Und er hat dann gesagt, dass er sich vorstellen könnte und das könnten die Patriots auch leisten, dass er einen Vertrag in der Range so um die 16 Millionen Dollar pro Jahr bekommen könnte. Und dass das für ihn meiner Meinung nach sage ich jetzt, aber dass das für ihn und auch für mich, muss ich dazu sagen, auch ein fairer Deal wäre, weil das dann nicht ganz Jalen Ramsey Money ist, der halt jünger ist und sicherlich auch noch eine höhere Upside über längere Zeit hat, sondern eben auch im Vergleich mit den Leistungen der anderen Cornerbacks, gemessen an seinem Alter und seiner Verletzungssorgen vielleicht aus der letzten Saison, ein sehr, sehr fairer Deal ist. Daher ungefähr in dieses Gehaltsgefüge reinpasst. Und da muss ich sagen, das unterschreibe ich so. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es irgendwie noch 2-3 Jahre wäre, die man ihn an die Patriots binden kann. Und würde da auch mit Miguels Einschätzung mitgehen, dass das ein sehr, 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 sehr fairer Deal für ihn wäre. Denn, da muss ich mich dann auch wiederholen, der war vor allem in seiner Defensive Player of the Year-Saison einfach unschlagbar. Letzte Saison hat er natürlich ein bisschen nachgelassen. Wie gesagt, die Injury Concerns sind da. Und trotz dessen hat er in den Spielen, die er gemacht hat, meiner Meinung nach sehr, sehr respektable Leistung gezeigt und war oftmals auch in den knappen Spielen, die die Patriots dann doch noch irgendwie gewonnen haben, auch ein Game-Changer irgendwo, weil er halt in gewissen Situationen dann auch einfach einer der besseren Man-to-Man-Corner der Liga ist, das System Belichick sehr, sehr gut spielen kann. Und dementsprechend auch Nummer 1 Receiver richtig, richtig gut neutralisieren kann. Man erinnere sich mal an das Spiel gegen die Cardinals. Ein DeAndre Hopkins, der unbestritten einer der besten Wide Receiver der NFL ist, der die ganze Saison eigentlich alles abgerissen hat, dann diesen völlig bescheuerten Circus-Catch hatte gegen die Buffalo Bills in den letzten Sekunden des Spiels, nach der Hail Mary. Und der hat den quasi in dem Spiel gegen uns komplett aus dem Spiel genommen. Der hat, war komplett abgemeldet. Und das, finde ich, kann er immer noch auch leisten in der nächsten Saison. Von daher, pay the man, bin ich ganz ehrlich. Und was dann noch interessanter ist, ist vor allem, da hat Miguel auch gestern mit uns ein bisschen drüber gesprochen, ist, wie sieht es denn perspektivisch aus? Und ich habe gerade schon gesagt, ich würde mir einen Multi-Year-Deal für ihn sehr wünschen. Und tatsächlich hat Miguel das auch so ein bisschen untermauert, weil er gesagt hat, er kann sich gut vorstellen, dass Gilmore längerfristig in der, also über die nächsten 2-3 Jahre gesehen, in den Köpfen der Patriots, des Patriots-Staff, Belichick und dem Coaching-Staff, eine größere Rolle spielen wird als zum Beispiel ein J.C. Jackson, der unbestritten unser Nummer 2-Corner ist und wo ich sehr froh darüber bin, dass wir ihn noch für ein Jahr durch diesen Tender an uns binden konnten. Allerdings, sagte auch Miguel, wird es wahrscheinlich so sein, dass er in der nächsten Free Agency Period, wo er dann Unrestricted Free Agent werden würde, wohl einer der begehrteren Corner sein könnte und deswegen entsprechend viel Geld verdienen kann und vermutlich auch wird. Miguel sagte, er beschrieb das so ganz gut, jetzt ist vielleicht J.C. Jackson nicht der beste Cornerback in der Liga, aber dein größtes Argument in der Free Agency ist teilweise Availability. Das heißt, bist du in einer Free Agency Period einer der, so gesehen, in dieser Free Agency Bubble besseren Spieler, dann wirst du dickes Geld verdienen können, weil die Teams dich entsprechend bezahlen. Wenn du der beste Corner in der Klasse, in dieser Free Agency Klasse bist, dann wirst du entsprechend auch solches Geld bekommen. Und das kann in der nächsten Free Agency Period durchaus passieren. Es sei denn, die Patriots verlängern seinen Vertrag, aber da wird er richtig dickes Cornerback-Money kriegen wollen. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass Bill Belichick dann nochmal das Scheckbuch aufmacht und ihm richtig dickes Geld bezahlt, wenn wir schon einen der bestbezahlten und bestspielenden Corner der Liga auf dem Roster haben in Stephon Gilmore. Zumal man da sowieso sagen muss, dass J.C. Jackson zwar ein sehr geiler Ballhawk-Corner ist und mit den Interception-Numbers in den letzten paar Seasons einem ja quasi schon den Kopf verdreht. Dennoch muss man aber eben auch sehen, dass er halt sehr davon profitiert, dass ein Stephon Gilmore auf seiner anderen Seite die Nummer 1 Receiver aus dem Spiel nimmt und er da ein bisschen schallen und wallen kann. Und man hat eben auch gesehen, dass er in gewissen Situationen eben immer noch einfach überfordert ist. Da war zum Beispiel im zweiten Spiel gegen die Bills ein langer Touchdown von Stephon Diggs, auch einem der unbestritten besten Wide Receiver der NFL in den letzten Jahren, vor allem letztes Jahr zusammen mit Josh Allen, ein Wahnsinnsduo. Wo er dann einfach auch komplett verbrannt wurde, wie ein Toastbrot, was man zu lange im Toaster gelassen hat. Ja, und ich glaube nicht, dass Bill Belichick dann nochmal ihn als Cornerback 1 bezahlen würde. Andere Teams werden das vielleicht tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie damit mal wieder auf die Schnauze fliegen, weil sie einen Patriots-Spieler überbezahlen und dieser dann nicht so performt, wie sie sich vorstellen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eine Möglichkeit ist, dass Gilmore noch ein paar Jahre länger bleiben und jemand wie J.C. Jackson dann eben mehr oder weniger so ein bisschen Opfer des Cap-Space werden könnte. Aber nichtsdestotrotz, ich wiederhole es nochmal, Paster von Gilmore, lock den noch ein Jahr ab. Wir haben in diesem Jahr ein so viel besseres Defensive Supporting Cast. Da sind einige zurückgekommen, Calvin Neu, wir haben einige geile Draftpicks gemacht, Matthew Judon gesigned. Es muss ein Umbruch kommen, auch in der Defense in den nächsten Jahren. Zum Beispiel bei Devin McCourty, wir werden einen neuen Safety brauchen. Aber da findet im Moment ein geiler Umbruch statt. Und es sind ein paar junge Spieler dazugekommen, von denen ich echt viel halte. Auch Kyle Duggar gerade auf der Safety-Position. Und ich finde, man sollte mit Gilmore so lange verlängern, wie es nötig ist. Und möglich ist, um dann vielleicht auch eine Transition-Phase besser überstehen zu können, indem eins davon Gilmore einem neuen Cornerback und einem jüngeren Cornerback noch zeigen kann, was er drauf hat und ihn anlernen kann. Ja, kommen wir noch mal kurz generell zum Minicamp. Ich werde da jetzt gar nicht so viel drüber sprechen. Wir machen heute eine kurze Episode, einfach um noch mal euch ein bisschen auf Speed zu bringen. Für die Offseason werden dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen über die Division-Gegner und ein bisschen die Pläne für, wie geht's diese Saison weiter, auch hier für diesen Podcast. Aber vorher noch mal ein bisschen kurzer Blick zurück aufs Minicamp. Das ist jetzt ja auch ein paar Wochen her. Aber man muss dazu sagen, Minicamp, das klingt immer wieder, das ist so ein bisschen der Rettungsring in der tiefen, footballfreien Zeit im Mai, Juni, wo man so ein bisschen diesen Rettungsring zugeworfen bekommt. Okay, da passiert ein bisschen was, da ist ein bisschen Football, aber man hört es immer wieder, steckt nicht zu viel Erwartung in die Minicamps rein, weil das ist halt ganz am Anfang der Saison, das Team lernt sich gerade kennen, da ist noch nicht alles live, die Intensität ist nicht hoch und gute Leistungen im Minicamp können, ja, könnten theoretisch ein bisschen irreführend sein. Also es gab schon viele, viele Spieler, die im Minicamp absolut überzeugend aussahen und dann, sobald die Preseason kam, waren die plötzlich wieder ganz, ganz unten verschwunden. Also interpretiert da nicht zu viel rein. Ich wollte aber trotzdem noch mal kurz drauf eingehen. Aber es ist halt auch nicht viel passiert im Großen und Ganzen. Die dickste Story war tatsächlich Gilmores Holdout, weil da klar wurde, okay, der will einen neuen Contract haben. Da wird was passieren. Dann gab es natürlich wieder so diese kleinen Blessuren. Jonnu Smith hatte sich zwischendurch mal verletzt, hat mal ein paar Trainingseinheiten ausgesetzt. Ich glaube, auch Matt Judon war mal ein bisschen angeknackst. Und Jakob Johnson hat sich dann anscheinend auch wieder hervorgetan. Das waren halt so ein paar kleine Storylines, die halt im großen Gefüge der NFL halt zwar in der Zeit geil sind, aber eben nicht überbewertet werden dürfen, weil es eben nur ein Minicamp ist mit sehr, sehr geringer Aussagekraft. Was man natürlich dann doch interessiert beobachtet hat, war eben die Quarterback-Situation. Wir sind ja mit 4 Quarterbacks auf dem aktuellen Roster unterwegs und dementsprechend auch mit 4 Quarterbacks ins Minicamp gegangen, namentlich Cam Newton, Mac Jones, Jared Stidham und Brian Hoyer. Zufällige Reihenfolge, vielleicht nicht ganz. Vielleicht war es auch schon eine leichte Projection, wie ich denke, dass das Quarterback-Depth-Chart aussehen könnte. Mein Gott, Depth-Chart, so ein schwieriges Wort. Aber was man dazu sagen muss, Mac Jones, auf den war natürlich als Erstrunden-Pick alle Augen gerichtet, hat sich tatsächlich gar nicht so schlecht gemacht. Hier auch wieder die Erwartungen bremsen. Es war nur das Minicamp. Aber es gab eben einige Tage, wo viele Beatwriter auch gesagt haben, ey, da hat er gut ausgesehen. Und ich finde, ohne dafür jetzt rein zu interpretieren, ist das natürlich immer schon mal erstmal positiv, wenn man halt bedenkt, dass er die Offense noch komplett neu lernen muss, dass er komplett neu auf diesem NFL-Level ist. Ich bin aber da auch mehr gespannt, was er im Trainingcamp zeigen kann und wird, um dann auch ein bisschen eine Einschätzung geben zu können, was passiert mit ihm näher zur aktuellen Saison auch hin. Denn es war, wie es immer ist im Minicamp, er hatte seine guten Tage, wo er auch wirklich klar der beste Quarterback war. Er hatte aber genauso gut auch Tage, wo die anderen ihn einfach outplayed haben und er nicht so ganz oben dann auch mitspielen konnte. Aber das ist normal, das sind die Growing Pains. Er scheint aber trotzdem insgesamt einen positiven Eindruck gemacht zu haben. Was jetzt viele wieder vermutet haben oder wo dann immer gesagt worden ist, ey, guck mal, da kann ja vielleicht doch was passieren, war so dieses, sehen die Leute da jetzt eine Quarterback-Controversy gekommen? Sieht man es als möglich an, dass Mac Jones vielleicht sogar im Training Camp oder in der Preseason eine Chance hat, den Starting-Job gegenüber Cam Newton zu gewinnen? Und da muss man sagen, das ist natürlich auch eine Sache, da kann man jetzt viel drüber spekulieren, gerade anhand der Minicamp-Resultate. Aber ich würde sagen, jetzt da schon eine Prediction zu treffen, ist extrem schwer. Cam Newton hatte auch seine guten Tage, er hatte seine schlechten Tage. Aber da jetzt direkt eine Controversy irgendwo zu kreieren und zu sagen, ey, Mac Jones hängt ihm im Nacken und wird vielleicht sogar einen Shot auf Quarterback 1 haben, glaube ich tatsächlich nicht. Also das ist mir noch zu weit hergeholt. Da muss man Training Camp und Preseason abwarten. Dann kann man vielleicht sagen, okay, wir haben eventuell eine Chance, eine Controversy zu haben oder auch ein offenes Quarterback-Duell um den Starting-Job. Aber aktuell gehe ich eigentlich fest davon aus, dass das Depth-Chart ist, so wie ich es eben schon kurz angeteasert habe. Cam Newton wird als etatmäßiger Starter und QB 1 in diese Saison gehen. Mac Jones wird hinter ihm sitzen und lernen. Und dann wird sich entscheiden, wer aus dem Duo Jared Stidham oder Brian Hoyer eben den quasi Scout-Team-Quarterback-Job kriegt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch diese Season wieder ist, da man ja Veteranen immer noch aufs Practice-Squad tun darf, dass es vielleicht sogar wieder so eine Aktion gibt, dass man an Brian Hoyer aufs Practice-Squad tut oder Jared Stidham. Ich weiß jetzt nicht genau, wer von den beiden ist. Ist mir theoretisch auch am Ende egal. Jared Stidham, in den hatten ja irgendwie alle so riesige Hoffnungen im letzten Jahr, dass er den Spot von Tom Brady übernehmen kann. Viel draus geworden ist jetzt nichts und er hat meiner Meinung nach bisher halt auch leider noch nichts getan, um diese Meinung irgendwie zu ändern. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, so wie ich Bill Belichick kenne, dass Jared Stidham am Ende den Kürzeren zieht und man lieber Brian Hoyer mitnimmt, weil der so ein bisschen, er kennt das Team besser, er war immer ein verlässlicher Backup irgendwo. Ich meine, der Auftritt gegen Kansas City letzte Saison, den würde ich am liebsten auch ganz schnell aus meinen Erinnerungen löschen, aber ich glaube, so als Scout-Team-Quarterback kann er vielleicht noch was reißen. Ich denke nicht, dass wir mit 4 Quarterbacks in die Saison gehen werden. Deswegen denke ich, Brian Hoyer oder Jared Stidham, einer von den beiden, wird spätestens zum Cutdown-Day auf 53-Mann-Roster das Segel streichen müssen und das Team verlassen. Perspektivisch kann man jetzt natürlich auch sagen, gut, ist in Jared Stidham vielleicht doch die bessere Wahl auf Platz 3, aber ich denke, ich könnte mir fast vorstellen, dass es doch eher Brian Hoyer wird. Wie dann die Projection aussieht, was Mac Jones angeht und ob wir dann vielleicht in Week 1 sogar schon eine Controversy haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in dieser Saison definitiv Mac Jones sehen werden. Definitiv nicht als Starter. Was heißt definitiv nicht? Das könnte ich vielleicht sogar ein bisschen revidieren. Höchstwahrscheinlich nicht als Starter. Und wenn dann eher in der letzten Hälfte der Saison, wenn dann so ein bisschen klar ist, wo die Reise hingeht. Aber für den Anfang der Saison ist meiner Meinung nach klar die Devise, Cam Newton ist our Quarterback und er wird dann auch starten und spielen müssen und dann auch hoffentlich besser performen als letztes Jahr. Ich traue ihm da tatsächlich auch einiges zu, dass er ein bisschen nochmal einen Leap machen kann, sich nochmal ein bisschen aus dem Loch rausziehen kann, was er letztes Jahr nicht unbedingt füllen konnte, sondern eher noch so ein bisschen tiefer gegraben hat, was natürlich auch an seiner Corona-Erkrankung lag. Aber im Großen und Ganzen habe ich doch da Hoffnungen, dass Cam Newton nochmal zeigen kann, dass er immer noch in der Lage ist, in der NFL zu spielen und auch durchaus erfolgreichen Football zu spielen. Ja, und damit sind wir dann auch eigentlich schon durch mit dieser kurzen, ja, mit diesem kurzen Off-Season-Catch-Up, nenne ich es mal. Wir haben die wichtigsten Themen besprochen, Gilmore, Harry, ein bisschen Minicamp, die Controversy in Anführungszeichen um die Quarterback-Position. Einen kleinen Ausblick will ich vielleicht noch geben. Ich habe ein bisschen auf Twitter auch schon mal rumgefragt. Ich würde gerne in der Regular Season, wenn es soweit zustande kommt, viel mit anderen Podcasts kooperieren. Jetzt im Moment wisst ihr ja, ich bin noch alleine hier. Schwer zu merken. Haha. Ich habe auch noch ein paar potenzielle Gäste, die ich gerne noch vielleicht in der Offseason auch einladen würde. Unter anderem Carsten Spengemann, der auch mal vor ein paar Wochen bei uns im Meeting war. Vielleicht mache ich auch noch mal eine Podcast-Episode mit Miguel, den ich eben erwähnt habe. Das wäre dann natürlich auf Englisch. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet. Ich hätte Bock, mit ihm zu sprechen. Er ist ein super cooler Kerl. Allerdings frage ich mich, ob es für euch, meine Zuhörer, Sinn macht, wenn ihr hier einen kompletten englischen Podcast über eine Stunde zuhören muss. Ich kann euch die Sache natürlich gerne übersetzen, aber sagt mir doch einfach mal eure Meinung. Hättet ihr da Bock drauf, mal mit einer echten Patriot-Salary-Cap-Koryphäe zu sprechen? Ich hätte Bock. Mal gucken, ob ich es mache. Dann, wie gesagt, noch so ein bisschen auf die Saison zu gucken. Ich hätte gerne eigentlich viele Kooperationen auch mit anderen Podcasts, vor allem eben mit Podcasts, die sich mit unseren Gegnern beschäftigen. Für Woche 1 habe ich tatsächlich schon einen Podcast gefunden, mit dem wir dann über das Spiel gegen die Dolphins sprechen wollen. Ich hoffe, dass sich da noch ein paar Leute melden, vor allem eben Bills und Jets wären da ganz interessant. Aber auch für die ganzen anderen Gegner der restlichen Saison hätte ich gerne noch den einen oder anderen Podcaster oder vielleicht auch einfach einen Fan, den ich mir hier einlade in den Podcast, um ein bisschen über den Gegner zu quatschen, um auch mal ein bisschen Hintergrundinformationen zu erfahren und mit denen einfach ein bisschen zu sprechen, um zu sehen, was die Patriots da an den Sonntagen erwartet. Ja, dazu später aber mehr, da werde ich dann auch nochmal zu gegebener Zeit ein bisschen Auskunft drüber geben und euch dementsprechend frühzeitig informieren. Wenn ihr aber Podcasts kennt, auch von anderen Teams, denen ihr gerne zuhört oder irgendwelche Leute, auf die ihr mal Bock hättet, schreibt es mir gerne auf Twitter, auch per PN oder postet es unter die Ankündigungen oder taggt mich in euren Tweets, wie ihr möchtet. Ich bin immer offen für Anregungen und freue mich immer sehr, wenn man mir Feedback gibt und vielleicht auch die ein oder andere Anregung. Das soll es dann an dieser Stelle auch gewesen sein. Jetzt habe ich wieder nach meiner quasi eigentlichen Verabschiedung wieder ein bisschen länger geredet, als ich es eigentlich mir vorgenommen hatte. Aber sage euch dann an dieser Stelle einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Eine schöne Nacht an unsere Nachtschichthörer. Ja, wünsche euch noch eine möglichst angenehme Rest-of-Season und wir hören uns, wenn es wieder richtig losgeht. Bis demnächst. Macht's gut und haut rein.